To Podcast.
Der Podcast von Tupoka Ogeta. Gespräche unter Schwestern.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von To Podcast. Mein Name ist Tupoka Ogeta und ich bin die Gastgeberin dieses Podcasts. In jeder Folge spreche ich mit einer schwarzen Frau über das Leben, das Überleben, Lieben, Entdecken, Forschen, Inspirieren und Schreiben. Über Widerstand und Heilung. Über Empowerment und Kraft. Wir wollen mit To Podcast informieren, empowern und inspirieren. Die Musik und Technik für To Podcast wird von Steven Lawson gemacht. To Podcast hat den Charme einer Home-Produktion mit allem, was da dazugehört und wird nicht im Studio, sondern ganz bei uns zu Hause produziert. Viel Spaß beim Hören der neuen Folge. Diese Folge wird gesponsert von Soul Bottles. Soul Bottles ist eine Berliner Firma, die Trinkflaschen aus Glas und Edelstahl herstellt. Es sind fair, klimaneutral produzierte Produkte, komplett schadstoff- und plastikfrei, super schön anzuschauen, mit 30 verschiedenen Motiven von internationalen KünstlerInnen. Soul Bottles ist aber auch als Firma richtig cool. Sie arbeiten innerhalb der Firma mit dem Prinzip der Holacracy und der gewaltfreien Kommunikation. Wir haben bei Soul Bottles bereits eine Lesung und zwei Workshops durchgeführt. Außerdem haben alle MitarbeiterInnen ein Exemplar von Exit Racism. Wenn ich ein Startup empfehlen kann, dann ist das Soul Bottles. Und deswegen kommt ein Angebot von Soul Bottles für alle To-Podcast-HörerInnen. Mit dem Code To-Podcast im Soul Bottles Online-Shop den ganzen April über 15% Rabatt auf alle Soul Bottles. Geht am besten gleich nach dem Hören der heutigen Episode zum Soul Bottles Online-Shop und sichert euch eure Soul Bottle. Hallo ihr Lieben, wie schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wie versprochen, nutzen wir die Zeit zu Hause, um noch mehr Gespräche mit tollen schwarzen Frauen zu führen. Was für ein Privileg. Überhaupt sind derzeit gerade Gespräche für mich wirklich empowernd und wohltuend in dieser schwierigen Zeit, in der wir uns momentan leider nicht persönlich begegnen können. So können wir uns wenigstens über Telefon oder FaceTime oder Zoom-Gespräche gegenseitig Halt geben oder miteinander lachen, Ängste austauschen, diskutieren und vor allem, so mache ich das jedenfalls, Pläne für ein Wiedersehen nach dieser Zeit der Kontaktsperre zu schmieden. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich rufe meine Mutter zum Beispiel derzeit mehrmals täglich an und das tut uns beiden, glaube ich, sehr gut. Bevor ich euch gleich über das heutige Gespräch erzähle, noch eine Ankündigung. Das Warten hat ein Ende, denn am 8. April erscheint Exit Racism, das Hörbuch. Es erscheint auf Spotify und Deezer und vielen, vielen Streaming-Diensten mehr. Und es wurde produziert von Anne Tetzner, Leo Struck, Tarek So, vom und im Studio Dropped. Ich habe es persönlich eingelesen, zusammen mit anderen tollen SprecherInnen. Und ich kann es kaum erwarten und freue mich natürlich riesig, wenn ihr das Hörbuch fleißig hört und empfehlt. Und jetzt zum heutigen Gespräch. Diesmal spreche ich mit der Moderatorin Aminata Belli. Es ist ein Gespräch über Instagram und das Bundestreffen, über Arabella und Löwenmütter, über das N-Wort und eine Demo, über das Kämpfen, die Medien und einen Marathon. Viel Spaß und Inspiration beim Hören. Ihr Lieben, ich platze gleich vor Vorfreude, weil ich euch jetzt die Gästin für die heutige Folge vorstellen möchte. Und zwar, ohne weitere Verzögerung, ich glaube es kaum, hier ist Aminata Belli. Herzlich willkommen zu Du Podcast.
Vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr. Und was eine tolle Einleitung.
Ja, mega, dass du da bist. Ich freue mich total. Auch wenn wir uns aufgrund der Corona-Krise nicht persönlich treffen könnten, sondern uns hier wunderbar über Zoom sehen.
Ja.
Mit heißen Kopfhörern, ne?
Ja.
Ein bisschen Video. Easter Bunnies. Genau, ich sag ganz kurz, stelle ich dich vor. Ja? Also ich glaube, für die eine Person, die zuhört und dich vielleicht noch nicht kennt. Und zwar ist Aminata Belli ist Moderatorin, Journalistin, Reporterin, bist ganz viel in den Medien unterwegs, arbeitest mit ganz vielen unterschiedlichen Formaten. Ich habe ganz viele spannende Geschichten schon mit dir erleben dürfen, wo du überall warst und wen du alles getroffen hast.
Toll. Also erstmal freue ich mich natürlich auch sehr, dich zu hören und zu sehen. Wir hören uns ja sowieso irgendwie öfters mal, aber jetzt auch mal so zu sehen nochmal ist schön und zu hören und wirklich zu sprechen länger, finde ich toll. Ich freue mich sehr, dabei zu sein. Ich bin Moderatorin und Reporterin, mache hauptsächlich Sachen für Funk. Da machen wir Reportagen. Das Format nennt sich Follow Me Reports. Und da begebe ich mich oft in Situationen, in denen man sonst nicht so ist. Oder begleite Leute, die einen außergewöhnlichen Lebensweg haben. Ich war zum Beispiel ein paar Tage im Kloster oder, habe einen Tag mit einem Menschen mit Autismus verbracht, so etwas. Und ich bin auch MTV-Moderatorin, also komplettes Gegenteil zu dem, was ich zum Beispiel für Funk mache. Da ist es klassisch MTV, also interviewe ich dann irgendwie Rapper und so weiter, mache da verschiedene Formate. Dann mache ich hier und da mal irgendwie was fürs ZDF oder dies oder das oder Awards, die ich moderiere, die jetzt alle abgesagt wurden wegen der Krise. Mhm. Oder Panel-Talks oder bestimmte Kooperationen mit Firmen für Filme, Bücher, wie auch immer. Also irgendwie alles, was so in meinem Interessengebiet ist. Bin da echt gut aufgestellt, also sehr so vielfältig aufgestellt und es macht total mir sehr viel Spaß.
Das ist echt der Wahnsinn, die Bandbreite, die du da abdeckst. Und ich bin voll gespannt, ganz viel davon gleich auch noch zu hören. Aber du hast es gerade schon angesprochen, es ist ja gerade die Corona-Krise. Ich sollte einfach damit einsteigen, wie geht's dir überhaupt momentan?
Also mir persönlich geht es mit der Krise ziemlich gut. Abgesehen davon, dass ich halt keine Jobs mehr habe und das wirtschaftliche Problem auf jeden Fall für mich da ist, weil, wie gesagt, Awards, Premieren und so weiter abgesagt wurden, die ich moderieren sollte und auch Produktionen im Studio zum Beispiel verschoben wurden und so. Ich mache auch viel auf Festivals im Sommer, wer weiß, ob die stattfinden, aber es wird sich dann halt verschieben. Ich kann ja auch, also ich bin studierte Journalistin, ich kann auch schreiben oder ich könnte auch irgendwie selber einen Podcast machen und so. Also es ist ja nicht ganz aussichtslos. Deshalb geht es mir in der Krise sehr gut und ich freue mich, dass ich jetzt einfach mal eine Zwangspause habe und alle irgendwie entschleunigen. Das habe ich nämlich ganz, ganz, ganz dringend benötigt. Und ich habe keine Kinder, die ich jeden Tag irgendwie bespaßen muss und mit den Unterricht machen muss und gleichzeitig aber noch Homeoffice. Ich glaube, das ist alles ziemlich stressig. Deshalb möchte ich mich in keinster Weise beschweren, denn ich lebe mein bestes Quarantäne-Life, soweit ich das gerade kann.
Auch einige coole Watchpartys, ne? Auf Instagram habe ich gesehen. Habe ich jedenfalls an ein paar teilgenommen.
Ja, das ich habe mir gedacht, dass ich jetzt, wenn ich Zeit habe quasi, also ich mache, erst dachte ich ja auch, super, ich mache jetzt sofort die Steuererklärung, ich lese alle Bücher, die ich mal lesen wollte. Letztendlich habe ich dann in der ersten Woche auch wirklich gar nichts gemacht. Ich saß einfach auf meinem Balkon oder auf dem Sofa, weil ich, wie gesagt, wirklich diese Pause brauchte. Und dann dachte ich aber irgendwann, ich müsste mir mal alle meine Reportagen ansehen. Vor allem auch die vielleicht von vor 2 Jahren oder so, weil dann sieht man ja noch mehr, wie man sich jetzt geändert hat. Oder also ich finde, man lernt da so viel. Und ich gucke mir das nicht gern an. Ich kann es nicht ertragen, meine Sachen anzugucken, weil ich dann immer unzufrieden bin. Und dann würde ich dies anders machen und jenes. Und ich dachte, ich schaue es mir jetzt an. Und ein Freund von mir meinte, mach es doch einfach live über Instagram mit den Followern zusammen. Und dann können wir es quasi gemeinsam gucken. Und das,
ist voll cool.
Das ist richtig gut, ja.
Ja, das macht voll Spaß, also als zuguckende Person.
Für mich ist auch voll. Echt total super. Interaktion ist so was Tolles, das ist auch das, was ich auf Instagram und so total genieße. Das habe ich besonders gemerkt, ich habe so ein Politikformat gemacht für das ZDF zum Beispiel und es wurde ausgestrahlt und es gab ja keine Reaktion erstmal. Oder wenn, müsstest du halt bei Twitter gucken oder so, aber ich bin es ja eigentlich gewohnt auf YouTube, dass direkt Feedback kommt und ich das auch echt gern bekomme. Also positiv wie auch negativ, also, ne?
Ist schon cool. Ja, also das zeigt ja auch, dass das eigene relevant ist und so. Also ich habe noch kein Insta-Live gemacht, habe mich noch nicht getraut, aber das erste wird jetzt in den nächsten Tagen folgen wahrscheinlich.
Ach, sehr gut.
Und ich habe da auch so ein Ding, dass ich so denke, okay, was ist, wenn ich das jetzt mache und keiner kommt rein?
Ja, das denke ich halt dann auch.
Und dann redest du so vor dich hin.
Aber das ist ja...
Das wie, ist, weißt du hast ein Telefon und keiner ruft an?
Also so aber selbst wenn eine Person da ist, reicht ja.
Ja, das stimmt.
Und es ist aber immer mindestens eine Person da.
Ja.
Und es
ja.
ist letztendlich auch total egal. Und ich finde, man macht sich auch mit diesen von diesen Zahlen so verrückt. Also ich habe zum Beispiel...
Total.
Mein Kumpel meinte so, das ist ja voll cool mit dem Live und so. Und ich meinte ja, das waren so 100 Leute. Und ich finde es voll wenig. Aber weil ich dann den Vergleich zu anderen irgendwie sehe... Also keine Ahnung, irgendwer geht live und der hat 500.000 Follower und ist ja klar, dass da dann 5.000 Zuschauer sind. Und er war so, Aminata, überleg dir mal, 100, stell dir mal vor, 100 Menschen würden mit dir in deinem Wohnzimmer sein. So viele passen die gar nicht rein. Das sind so viele. Ne? Und wenn man so, also wenn du jetzt sagst, 27 Leute zum Beispiel, da denkt man auf Social Media, das ist so wenig, aber in Wahrheit, das ist eine ganze Schulklasse.
Total. Also man verliert schon so das Verhältnis auch. Also weil es einfach immer nur so kleine Zahlen sind. Und es ist eigentlich auch nicht so wichtig. Also eigentlich will ich auch nicht, dass es für mich so eine große Rolle spielt. Und trotzdem merke ich, dass es mich manchmal so kriegt bei diesem ganzen Insta-Hype und so. Ja. Und obwohl mir ist es schon eigentlich auch wichtiger, dass meine Inhalte Menschen tatsächlich erreichen. Und dann ist es auch okay, wenn es 2 oder 3 sind. Ich muss jetzt gar nicht irgendwie die Tausenden erreichen erstmal. Aber... Genau, aber ich merke, ich bin nicht frei davon. Aber jedenfalls großen Respekt. Das macht sehr viel Spaß und es ist richtig cool.
Danke.
Und ich wollte noch irgendwas sagen.
Ich wollte auf jeden Fall noch sagen, dass man sich echt frei machen muss von den Zahlen. Und gerade auch bei der Arbeit, die du machst, ist es selbst, also wenn du 3 Leute erreichst, musst du überlegen, welchen Impact du hast, wenn 3 Leute dir nur schon zuhören und die das verstehen. Das ist ja so krass. Das sind ja auch ganz andere Dimensionen, wenn irgendwie, keine Ahnung, irgendwer geht live und zeigt, wie der seinen Donut verziert oder so. Das hat dann ja einen anderen Mehrwert.
Ja, absolut.
Ne? Deshalb ist das...
Ja, es ist halt so ein bisschen nochmal so eine andere Welt, dieses Insta. Jetzt habe ich vergessen, was ich noch sagen wollte.
Oh, tut mir
egal.
Ich wollte überbrücken. Ich dachte, dann kommst du drauf.
Ja, voll gut. Irgendwas zu der jetzigen Situation, aber ich weiß nicht mehr genau. Genau, ich wollte eigentlich sagen, dass ich glaube, dass wenn wir jetzt eine normale Situation gehabt hätten, wir vielleicht diesen Termin gar nicht so geschafft haben, weil wir beide die ganze Zeit unterwegs sind und ganz, ganz viel. Und ich ja eigentlich den Podcast gerne auch zu Hause aufnehme, physisch treffen, was natürlich total schön ist. Aber deswegen, ja, freue ich mich, dass es jetzt so klappt. Erinnerst du dich noch, wann wir das erste Mal voneinander gehört haben? Also du hast natürlich nur deine Perspektive. Ich werde jetzt gleich meine ergänzen. Ich habe dich auf jeden Fall auf Social Media und auf MTV gesehen. Und ich kann dazu auch sagen, mein größerer Sohn, der ist 21 und seine Bekannten und Freundinnen, eine Freundin von ihm arbeitet bei Ebony & Ivory.
Jasmin.
Sie, genau.
Ach, ich liebe
sie hat,
so
ja, genau. Ist die beste Freundin von meinem Sohn. Und,
ach, toll.
Genau. Da, über diese Ecken, da habe ich deinen Namen immer wieder hochpoppen hören, mit größtem Respekt und Enthusiasmus.
Oh.
Und ich war, genau. Ja, und jetzt zu dir. Wann haben wir uns das erste Mal gesehen? Wann hast du das erste Mal von mir gehört?
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also, ich weiß, dass ich schon ganz lang von dir gehört. Also, ich weiß so 2012, 13, 14 irgendwie dann so, als ich irgendwie auf YouTube unterwegs war und mich dann auch mit Identität und so auseinandergesetzt habe und Rassismus. Und da kommt man ja nicht drum herum, dich irgendwie kennenzulernen. Aber so richtig persönlich wahrgenommen dann wahrscheinlich mehr, als ich dann irgendwann ein Instagram gefunden habe.
Mhm.
Aber auch schon länger, ich weiß gar nicht wieso. Und dann habe ich dich ja auch mehr als Person wahrgenommen und nicht nur als Autorin, weißt du, wie ich meine?
Ja, voll.
Ja. Und dann hatten wir irgendwie mal mehr Kontakt und dann haben wir uns zum ersten Mal beim Machiavelli-Podcast getroffen, weil wir beide Aminata Touré's Gäste waren.
Ja.
Oder also wir waren Gäste im Podcast oder so. Ich glaube, wir waren...
Ja.
Also ich wäre sowieso auf jeden Fall zum Podcast gegangen.
Und ich war auf jeden Fall Gästin von Aminata. Sie war so nett und war mich ihr Plus One.
Ja. Stimmt, ich war gar nicht. Die Machiavelli-Jungs haben mich eh schon. Ich war Machiavelli-Gast tatsächlich. Und ich wollte auch schon kommen, weil das sind Freunde von mir und ich wollte schon kommen, bevor das Thema stand. Und dann bin ich komplett ausgerastet, als ich gesehen habe, wer kommt.
Genau, also Megalo war auch da.
Ja. Und ja, dann habe ich dich auch noch kennengelernt. Und dann haben wir ein tolles Foto gemacht. Und es war der erste Tag von Black History Month, glaube ich. Und ich war voll excited.
Stimmt, es kam so viel zusammen.
Ja.
Und Selina Bostik war auch noch dabei. Und es war echt voll der nice Abend, den ich in sehr, sehr guter Erinnerung habe. Und obwohl es noch gar nicht, ist auch noch gar nicht so lange her. Es war auch ein cooler Podcast, hat mir richtig gut gefallen, wie die das gemacht haben. Und Aminata ist sowieso, also wenn sie dabei ist, oh, ist es sowieso garantiert, dass also es krass wird. Also
unfassbar. Da habe ich wieder ein neues Level an Bewunderung und Begeisterung für Aminata bekommen, obwohl das schon sehr hoch war. Aber das ist dann auch nochmal ein Unterschied, wenn man sie auf einer Bühne quasi sprechen sieht und weiß, die anderen hören gerade zu. Ja. Man redet nicht nur privat. Das hat ja so eine Königin-Vibes einfach, dass man, man platzt irgendwie vor Stolz.
Und ich meine, die Jungs auf der Bühne, die waren auch alle cool. Megalo, die Machiavelli-Jungs, also es war richtig cool, aber sie hat trotzdem alle in den Schatten geredet. Also das ist meine Perspektive.
Hat sie auch.
Und das haben
die
anderen ja auch gesagt.
Ja. Also, es war auch einfach so. Ja, das ist nicht mal so, dass wir dann als schwarze Frauen da sitzen und das denken, weil wir das halt gern so hätten. Es war einfach ein Fakt.
Es war einfach so. Fakt. Fakt. Ja, und dann haben wir, und dann hast du mich eingeladen als nächstes bei der Premiere oder Preview von Just Mercy.
Ah, stimmt, ja.
Genau, und da hast du mich angeschrieben und dann waren wir da mit Steven und unserer Mitarbeiterin. Und das war auch nice, da hast du dann moderiert. Und das war auch sehr cool.
Genau, ja, das war auch richtig spannend. Toll, weil wir ein ganzes Kino hatten und diesen Film gesehen haben, der das Leben von Bryan Stevenson ja behandelt, also für uns, also für alle Menschen wichtig, aber ich fand es total toll, an dem Tag zu merken, dass wir ein fast schwarzes Kino irgendwie hatten oder mehrheitlich, es war auf jeden Fall nicht mehrheitlich weiß, ein ganz tolles Gefühl, was man in Deutschland voll selten hat und für mich auch total toll gewesen, dass ich diesen Job einfach hatte, dass ich mittlerweile oder dass wir mittlerweile in Deutschland so etwas machen und danach hatten wir einen Panel-Talk und da dachte ich, ich bin so glücklich und froh, dass es sowas einfach mein Job ist und ich dafür Geld bekomme, über diese Themen zu sprechen und mit diesen Leuten zu sprechen. Das war schön.
Ja, das ist für mich, also in diesem Kontext so zu arbeiten, ich werde ja immer gefragt, ne, ob das nicht auch voll anstrengend ist und so, immer wieder mit weißen Menschen über das Thema zu sprechen. Und das ist es auf jeden Fall, also das will ich überhaupt nicht abtun. Die Arbeit ist anstrengend und mal mehr und mal weniger, aber so im Großen und Ganzen finde ich es so empowernd und so cool, dass es diese Räume jetzt gibt und immer mehr gibt und dass immer mehr Menschen darüber sprechen wollen und dass es viele von uns gibt, weißt du, auch von uns immer mehr Menschen in den verschiedenen Bereichen, die wieder andere inspirieren. Also wie viele junge schwarze Mädchen, sage ich mal, sehen dich jetzt im Fernsehen und wissen einfach, you know, you can be whatever you wanna be. Also you can be her. Und das ist so empowernd. Also ich hatte das als Kind nicht, also bis auf Arabella, weiß ich noch. Das war eine
Und das ist so krass. Ich hatte letztens so einen Arabella-Moment, wo ich gemerkt habe, also ich fand Arabella immer cool. Ich habe die Talkshow immer geschaut und so weiter. Ja, aber ich habe sie nie als schwarze Frau wahrgenommen, glaube ich.
Nee.
Oder als Idol. Und ich weiß nicht, warum. Ich würde so gern zu meinem Ich zurückkehren, als sie da war und mich fragen, oder ich würde gern fühlen, wie es sich angefühlt hat. Weil ich glaube, ich war wahrscheinlich 8 oder so, als die Talkshow hatte.
Ja, ich war 18, aber auch
sehr jung. Aber war sie für dich, war sie dann noch ein Idol wahrscheinlich noch mehr?
Ja, also ich fand sie auch mega cool, weil sie halt die Einzige war, Einzige weit und breit, die so ein bisschen aussah wie ich. Also sie hatte ja auch immer die geglätteten Haare und so. Und ich hatte dann irgendwie auch versucht, auch eine Zeit lang und so. Und ich fand einfach cool, dass sie einfach was geleitet hat.
Ja,
also da einfach, ne, sie hat den Ton angegeben. Das fand ich schon, habe ich schon sehr gefeiert. Und ansonsten gab es nur Männer. Also es gab irgendwie Tyron Ricketts oder bei MTV oder Mola Adebisi bei Viva. Mhm. Aber Frauen sehr wenige. Und an sie erinnere ich mich auf jeden Fall. Aber es war nie so, dass ich gedacht habe, so, oh, ich will sie sein oder ich will... Ich weiß nicht.
Und das ist so komisch, dass ich das auch nicht hatte. Also man wird ja so oft gefragt, wer waren deine Vorbilder? Und für mich ist es immer Mel B. Oder als eine wichtige schwarze Frau für mich aufwachsen war auch Joy Denalani zum Beispiel. Ja, aber ich denke niemals total an Arabella. Und obwohl Arabella den Job macht, den ich wollte immer eine Talkshow machen. Ich fand wahrscheinlich hatte sie einen großen Impact und ich habe es irgendwie verdrängt. Ja. Eigentlich müsste Arabella eine ganz, ganz wichtige Person für mich sein.
Voll. Ja, also du hast gerade gesagt, also du hast gerade selber schon so einen kleinen Rückblick gemacht und ich fände es voll spannend, zu hören von deiner Kindheit und ja, wie du aufgewachsen bist und nicht nur, aber auch wie die Themen Rassismus, ohne dass du sie vielleicht benennen konntest damals, eine Rolle gespielt haben oder hattest du eine Sprache oder nicht. Aber so generell bin ich total gespannt.
Also ich bin aufgewachsen mit einer komplett weißen Familie. Mein Vater hat uns verlassen, als ich 2 war. Und ich kann mich auch nicht so, ich kann mich ein bisschen dran erinnern, aber nicht so wirklich. Und wir waren in einer, also wir waren in Schleswig-Holstein und da ist es anders als zum Beispiel in Frankfurt. Also war auch öfters so, dass ich als, also ich habe die ersten Begegnungen mit Neonazis hatte ich als Kind im Kinderwagen. So, es gab so eine Situation, da kam ein Nazi zu uns und hat mich angeguckt und hat so gemacht. So eine,
der hat so,
so eine, wie sagt man?
So wie ich schneide den Kopf
so ab. Ja, genau, so eine Halsabschneidebewegung zu mir gemacht. Krass. Was ich auch erst viel später gecheckt habe, wie schlimm das für meine Mutter eigentlich alles sein musste, weil man sieht ja immer nur sich selbst und sein Erwachsen, aber für eine weiße Mutter mit einem schwarzen Kind umgeben von Nazis ist auch nicht geil. Aber ich bin auf jeden Fall mit der, also ich hatte Angst vor Nazis und ich wusste auch immer, wenn die kommen, muss ich mich verstecken und so. Gab es viele Situationen, an die ich mich auch zurückerinnere. Und generell ist es auch so, dass ich als Schaustellerkind aufgewachsen bin, also auf dem Jahrmarkt. Ich habe auch so jede Woche die Schule gewechselt. Und Schausteller.
Jede einzelne Woche. Oh wow, okay.
Was für mich persönlich aber das, also das Beste überhaupt war. Die Vorstellung für mich an einem Ort zu sein, war unfassbar langweilig, fand ich toll. Aber bei Schaustellern ist es auch oft so, dass man diskriminiert wird, dass man, wenn du dann zur Schule kommst, denken alle, du bist arm, du wohnst im Wohnwagen. Also wir wohnen ja auch im Wohnwagen. Aber da denken die, du hast kein Wasser. Und die Kinder fragen jede Woche, wie wascht ihr euch denn? Was esst ihr denn? Bla bla bla, dann war ich auch noch schwarz, also dann war's und da, wo wir waren, waren meistens keine Menschen mit Migrationshintergrund. Deshalb war ich schon von klein auf an, war ich es gewöhnt, mich zu erklären, diskriminiert zu werden. Und entweder war es dann das N-Wort oder das Z-Wort, weil wir dort auch im Wohnwagen waren und so, ne?
Ja, klar.
Also es war so doppeltes Ding, aber es war für mich irgendwie. Also es war einfach Normalität, so sag ich mal, dass man sich erklären muss und beweisen muss, wodurch man ja aber auch stark wird, ich glaube auch schon als kleines Kind. Und eine Auseinandersetzung,
ja, zwangsläufig.
Ja, voll. Und eine Auseinandersetzung mit Rassismus hat, also war von Anfang an war es klar, dass ich irgendwie schwarz bin und nicht weiß und dass deshalb auch mal jemand irgendwas sagt. Was, glaube ich, in der Schule erst so richtig anfangen. Ich weiß, in einer Klasse kam ich rein und das war so die erste Erfahrung, an die ich mich zurückerinnere, war in der ersten Klasse, ich kam rein und Dennis rief, also ist aufgestanden, als ich bin reingekommen, er ist aufgestanden, alle saßen ja schon da, weil ich kam ja dann später dazu, ist aufgestanden und sagte, oh, eine verbrannte Kartoffel! Und ich war so, boah. Es war so krass. Schlimm. Es war so schlimm. Und alle haben so auf Finger mich gezeigt und gelacht und so. Und dann habe ich das, glaube ich, dann habe ich es gecheckt. Und ich bin davor, die Woche wurde ich woanders eingeschult, weil ich wurde dann ja auch da eingeschult, wo gerade Jahrmarkt war. Und da war bei der Einschulung zum Beispiel ein Mädchen, die saß neben mir, die hieß Huda. Huda habe ich nie wieder gesehen. Ich würde sie so gerne mal wiedersehen. Weil sie war, ich glaube, sie hatte indische Eltern oder so. Und die war halt so braun wie ich. Und ich saß neben ihr und ich weiß jetzt noch, wie aufgeregt ich war, dass neben mir einfach ein Kind saß, das genauso aussieht wie ich. Sie war ein bisschen heller, aber sie war einfach braun.
Oh Mann.
Und wir haben einfach das Gleiche gemacht in diesem Moment. Ich fand es so krass. Weil klar, Mel B und so habe ich hinaufgeschaut und alles, aber dass da jemand neben mir saß, die war genauso wie ich, das war schon krass. Und dann war ich empowered und eine Woche später kam ich halt in dieses Dorf da in die nächste Klasse und wurde als verbrannte Kartoffel begrüßt.
Ja,
und so hat sich ja auch immer gewechselt, weil ich war mal waren wir in einer ländlichen Region, mal waren wir in einer Stadt, also dann gab es auch mal Kids mit Migrationshintergrund oder hier vielleicht nochmal eine schwarze Person. Weil immer unterschiedlich. Ja.
Ja, wow. Oh Mann, echt. Aber ich kann das total nachempfinden. Also ich meine, ich bin in Leipzig geboren und das war noch zu Ostzeiten und habe da gelebt, bis ich 8 war. Und dann sind wir nach West-Berlin ausgewandert. Und Ich habe auch, also meine Family liebt mich total und hat mich auch so, wenn sie dabei waren, immer so krass beschützt und so. Aber ich kann das mega nachempfinden, so in der Schule. Ich habe natürlich nicht so oft gewechselt, ist klar. Aber trotzdem weiß ich, dass das so gewaltvolle Erfahrung war, die wir da erlebt hatten, also die ich da erlebt habe. Und ich hatte auch ein schwarzes Mädchen. Und ich habe gerade, als du das erzählt hast, konnte ich das so voll fühlen. Mhm. Dieses Gefühl so, wow, man ist zu zweit und nicht nur allein. Und deswegen ist es auch wirklich so, und das habe ich, glaube ich, bei Tu Podcast bestimmt schon dreimal erzählt, aber wenn wir zum Bundestreffen fahren, von der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland, als ich das erste Mal da war, das war erst vor 4 Jahren oder so, habe ich da gesessen und habe die ganze Zeit geheult, weil einfach, da sind vielleicht 20, 30, 40, 50 Kinder, einfach schwarze Kinder in Deutschland, die einfach miteinander spielen. Ja. Und einfach die zu sehen, weißt du, einfach die zu sehen, für was für eine Selbstverständlichkeit das für die ist, zusammen zu sein, das hat mich total
und das ist so krass, dass du das, ich fühle das total. Ich hatte letztes Jahr, bin durch Neukölln gelaufen und dann kam so eine Gruppe von Kindern, kam gerade aus der Schule, die waren vielleicht höchstens 10 und es waren 6 Kinder oder so. Die Hälfte war schwarz oder noch, es waren 4 Schwarze, glaube ich, und 2 irgendwie, weiß ich nicht, türkisch oder so. Auf jeden Fall war es eine ganz diverse Gruppe. Und Jungen und Mädchen, und die haben sie halt so gezankt irgendwie. Aber es waren halt einfach Kinder und alles war cool. Und ich habe diese Kinder gesehen auf der Straße und habe angefangen zu heulen. Und dachte mir so, was habe ich eigentlich für ein Trauma, dass ich Kinder sehe und heule. Und einfach nur denke, ich wünsche mir so sehr für mein Kind, dass es das erfährt. Und dann war ein Mädchen mit einem kleinen Afro und der eine Junge hatte so Locks und also alles, ne? Allein schon die Haare, so das ganze Ding war für mich so... Voll.
Aha. Ich weiß, genau. Und also ich denke auch, einerseits, was für ein Trauma. Also es ist beides, ne? Also diese Tränen, die ich ja auch, das sind die Tränen, die ich auf dem Bundestreffen geweint habe quasi. Das ist einerseits, weil man irgendwie so eine Trauer hat, dass man einem selbst was verwehrt wurde oder nicht da war, so. Und gleichzeitig, also ist es für mich als Mutter dann aber eben so eine Freude gewesen. Meine Kinder, für die das voll die Selbstverständlichkeit ist, die dann sagen, so weinst du, ist doch normal, so, ne? Komm mal klar. So. Und so will man das ja. Also so wünsche ich mir das auch für meine Kids, auf jeden Fall. Und sag mal, ich bin ja auch, also ich habe das zumindest medial nehme ich das auch so wahr. Und du hast es auch erzählt, dass du auch eine voll enge Bindung mit deiner Mama hast. Mhm. Und ich habe das ja auch. Also meine Mama und ich, wir telefonieren jetzt zur Corona-Zeiten vielleicht sogar schon dreimal am Tag. aber auf jeden Fall ganz viel, ganz oft. Und sie ist eine meiner allerengsten Bezugspersonen. Das Sprechen über Rassismus mussten wir trotzdem lernen. Mhm. Also sie war immer, die hat immer wie eine Tigerin gekämpft für mich in so krassen Situationen mit so Nazis und so. Es war immer gar keine Frage. Und auch innerhalb der Familie ist sie so, dass sie mich total, also dass sie total so eine coole Verbündete ist. Aber dass wir so richtig intensiv darüber sprechen, würde ich sagen, ist erst, seitdem ich auch diese Arbeit so mache. Mhm. Und wie ist es bei dir? Also ja.
Ist bei mir eigentlich genau so, wie du sagst. Also es gibt so, dass sie wie eine Tigerin kämpft. Früher ist sie, keine Ahnung, eine Situation war, die war richtig, richtig schlimm. Wo es war auch in der 6. Klasse oder so, und da war auch ein Kind, das dann irgendwie so Sachen gesagt hat mit Baumwollpflücken und so weiter, ne? Also Dinge, die ein Kind normalerweise nicht als Sechstklässler sagt. Nicht, dass irgendwas anderes legitim wäre, aber es waren so Sachen, meine Mutter war so, der Haushalt muss überprüft werden, ein Kind sagt sowas nicht von allein, das ist einfach eine rechtsradikale Familie, anders geht das nicht. Wie soll das Kind auf die Idee kommen? Da wurde natürlich nichts gemacht. Ich bin dann da auch weggegangen dann von der Schule. Also ich wäre ja eh nur eine Woche da geblieben, und dann wurde es zu bunt. Und sie ist da nochmal hingefahren und das hat sie mir letztens erst erzählt und hat dem Kind ordentlich was erzählt, sag ich mal. Cool. Was ich total süß finde, also ich würde es auch genauso machen, aber weil sie sich, glaube ich, dann auch so ohnmächtig gefühlt hat, weil sie auch nicht ernst genommen wurde da, ne? Also von den Lehrern und so weiter. Und wir dann halt einfach weggegangen sind, aber sie hat sich das auch nicht gefallen lassen wollen. Und so war es auch immer. Also sie mich immer verteidigt oder auch innerhalb der Familie, weil es da auch oft mal, keine Ahnung, Unverständnis gibt. Und dennoch ist es so, dass ich, glaube ich, über Rassismus eh nicht so gern mit Weißen spreche, auch wenn die meine Freunde oder Familie sind für schon seit immer, weil ich die Erfahrung gemacht habe, wie es ist, mit betroffenen Menschen darüber zu sprechen. Und es ist für mich einfach, es bringt mir gar nichts Großartiges. Mhm. Ich gebe dann, es gibt dann so Punkte, bis wohin man irgendwie sprechen kann und dann geht es nicht mehr.
Schluss. Ja, oder es ist halt auch eine Gefahr der Verletzung. Also so erlebe ich das, in einem Workshop, da werde ich dafür bezahlt, dann spreche ich mit Menschen, das sind jetzt keine Menschen, mit denen ich eine engere Beziehung habe, und wenn die dann Sachen sagen, die ich problematisch finde, dann habe ich Wege, damit umzugehen, dann gehe ich wieder raus. Also nicht, dass ich das, ich bin ja nicht eiskalt, aber so, aber natürlich mit Menschen, weißen Menschen, die ich lieb habe oder die meine guten Freundinnen und Freunde sind, da ist natürlich auch die Verletzung viel größer. Ja. Also wenn die irgendwas sagen, wir reden über Rassismus und sagen irgendwas Krasses, dann kann ich das nicht so wegwischen. Dann ist es... Ja. Ja, vielleicht ist es auch...
Aber also ja. Bei meiner Mutter ist es so, dass die immer... Sie hat ein großes Verständnis, aber es ist auch dann emotional. Weil sie dann hat sie oft das Ding, dass sie denkt, sie hat sich ja meinen Vater ausgesucht.
Okay.
Und dann denkt sie, es ist ihre Schuld.
Okay, verstehe.
Das ist so traurig. Ja, sie denkt, Mami. Es ist ihre Schuld. Weil sie hätte sich ja einen weißen deutschen Mann aussuchen können. Dann wäre das Problem noch nicht da. Das ist, was sie denkt. Und dann versuche ich ihr zu erklären, dass das Problem nicht ihrs ist, sondern dass das Problem Rassismus ist und dass sie das gemacht hat.
Ja.
Und das ist halt so, es ist traurig und es ist schlimm und dann tut es mir auch voll leid.
Mhm. Ja, krass.
Aber ja, es ist halt, ist total, also ich glaube aber auch mit der Beziehung zu meinem Vater und so weiter, da sind so viele Dinge, die da erstmal aufgearbeitet werden müssen, bevor ich mit ihr da irgendwie großartig...
Ja.
Strukturell drüber spreche, weißt du?
Ja, voll. Ja, es ist ja auch gar kein Muss. Also ich kenne auch viele, die mir jetzt zum Beispiel erzählen, es berührt mich immer, wir machen ja manchmal so Elternworkshops, ne? Und da kommen auch nicht nur Eltern von Kleinkindern, da war jetzt letztens auch von einer Mutter, die sagt, ihre Tochter ist 25 und hat ihr das zu Weihnachten geschenkt. Ja. Und sie möchte halt, dass sie besser drüber reden. Also die haben das so nach außen verlegt, und das erlebe ich oft, dann kommen auch Großeltern und Patentanten und so, weil das ja manchmal hilft, ne? So erleichtert, weil dann diese zwischenmenschliche Beziehung zwischen Mutter und Kind, das ist ja auch, also ja, schwierig, und deswegen kann man das auch so, wenn es geht, kann man sowas auch nach außen verlagern, wenn man das denn möchte. Und dann fällt mir noch ein, also ich finde das, was du gerade sagst, das berührt mich total. Und ich habe auch, also ich kriege da auch Tränen in den Augen, weil ich einfach so krass finde, was Rassismus mit uns allen macht, dass es uns suggeriert. Und so geht es ja auch ganz vielen schwarzen Menschen. Mir ging es auch so, dass ich immer gedacht habe, ich bin das Problem. Mit mir ist irgendwas nicht in Ordnung. Ich habe irgendwas falsch gemacht oder wie auch immer. Und das zu verstehen, dass no, Rassismus ist das Problem und nicht das, was du, nicht die Partnerinnenwahl deiner Mutter, nicht du, nicht ich, weißt du, sondern so, dass Rassismus das Problem ist. Und
aber das ist das Ding, was ich zum Glück, irgendwie hatte ich nie das Gefühl, dass ich das Problem bin. Und ich habe auch zum Glück, ich habe irgendwann meine Mutter mal gefragt, weil voll viele ja sagen, die wollten weiß sein, ne, als Kinder und so, ne?
Mhm. Ja.
Ich habe meine Mutter gefragt. Und ich rede schon viel mit meiner Mutter über Rassismus, auch über Schwarzsein und so. Mhm. Und sie sagt, ich wollte niemals weiß sein. Niemals. Niemals. Mhm. Und das hat mich gefreut. Aber ich glaube auch, weil ich eh anders sein wollte. Und weil es eh alles schon anders war als bei allen anderen Kindern. Selbst wenn ich weiß gewesen wäre, ich schon komplett nicht reingepasst in diese Schublade. Und das fand ich ganz cool, glaube ich. Ich muss mir einmal die Nase putzen. Es ist hier viel zu emotional.
Das ist normal. Also ich finde es voll normal, dass das Thema ist mega emotional.
Aber es ist so krass. Ich denke mir so, irgendwann muss es aufhören. Es ist so krass, dass ich... Oh, und ich glaube, es hört einfach nicht auf. Es ist so emotional aufgeladen und es ist so... Manchmal ist es doller, manchmal ist es weniger, aber ich glaube, dieses Gefühl und auch diesen Kampfgeist und das alles, es wird nicht weggehen. Und wenn es dann denkt man vielleicht, dass es weg, dann kriegt man Kinder und dann geht das wieder von vorne los.
Also. Ich sag's dir, dann wird das alles potenziert. Also das ist jedenfalls meine Erfahrung und das finde ich echt total krass. Also meine Erfahrung ist irgendwie, dass Kinder zu haben, die dann Rassismuserfahrungen machen, also das ist echt nochmal auch total krass. Aber es ist auch total schön, weil gleichzeitig die Kinder eben auch, weißt du, die treffen auf eine ganz andere Welt, als in die ich geboren wurde, so vor 30 Jahren, so, also ich wurde vor 40 Jahren geboren, aber meine Kindheit war ja so vor 30, 35 Jahren. Und das ist schon auch sehr schön anzusehen. Mein Sohn ist jetzt in einer freien Schule, die und das hat einige Zeit gedauert, bis wir die gefunden haben. Vorher hat er auf jeden Fall sehr schlimme Erfahrungen gemacht. Aber jetzt ist er an einer Schule, die ist total toll. Die machen sich total rassismuskritisch auf den Weg. Er hat POC-LehrerInnen und er wird gehört. Und das ist schon echt eine große Veränderung zu dem, was ich erlebt habe.
So. Ja. Aber ich glaube auch, das ist so, also was die Jahre angeht, macht es, glaube ich, alles noch viel besser, aber auch wirklich, glaube ich, der Standort. Ich weiß zum Beispiel, mir hat eine Freundin mal erzählt aus Frankfurt, also auch so wie ich mixt, also Papa aus Gambia, Mama aus Deutschland. Und die hat mir erzählt, die sind mit dem Leichtathletik-Team mal nach Mecklenburg-Vorpommern gefahren, also an die Ostsee, ne? Und die hatten da irgendwie so ein Camp oder so. Und ihre Mutter und die Mutter ihrer Freundin, auch Mix, die beiden wollten sich dann noch ein Apart mitnehmen und halt dann noch verlängern und noch 3 Tage in der Ostsee bleiben, weil sie, glaube ich, auch noch nie an der Ostsee waren und toll, bla bla bla. Und dann sind sie dann mit dem Bus alle dahin gefahren und als sie fast da waren, meinte dann die Trainerin schon, hat nochmal eine Ansage im Bus gemacht und gesagt, so Mädels, hier ist es ein bisschen anders und hat die irgendwie vorbereitet. Okay. Was ich schon voll krass war und dachte so,
okay, das ist komisch. Schon sehr krass.
Und also das war auch so vor 10 Jahren dann ungefähr, ne? Also über die 12, 13. Und sie meinte, sie sind aus dem Bus ausgestiegen und sie hat erstmal so einen Realitätsschock ungefähr bekommen. Ich glaube, sie hat zum ersten Mal auch so Nazis gesehen. Also früher gab es auch so Neonazis, die man halt erkannt hat, wie man sie heute. Und nach dem ersten, und da haben sie auch irgendwelche Erfahrungen gemacht, jedenfalls nach dem ersten Tag haben die Mütter beide das direkt storniert und sind alle zusammen wieder mit dem Bus dann zurückgefahren, als diese Trainingseinheit da vorbei war.
Okay.
Und dann hat sie erst gecheckt, was das bedeutet.
Ja.
Und das ist auch dieses Ding, weil Frankfurt zum Beispiel so multikulturell ist, dass du da ganz anders aufwächst als hier. Ich habe gestern erst, mir hat ein Mädchen auf Instagram geschrieben, dass sie so oft das N-Wort gesagt bekommt und dass sie nicht weiß, wie sie damit umgehen soll. Und sie auf ihrem Profilbild sah sie so aus wie 13, 14, ne? Ich habe ihr geantwortet und dann hat meine Freundin Rola, die auch in Frankfurt aufgewachsen ist, mir geschrieben und gesagt, Aminata, ich finde das so krass, dass solche Nachrichten kommen. Ich höre es niemals. Niemals sagt jemand dieses Wort zu mir. Ja. Und ich dachte, dann habe ich ihr die Geschichte erzählt von meiner anderen Freundin, auch aus Frankfurt und gleichzeitig von mir, die das ständig gehört hat. Und immer jetzt, letzten Sommer, war ich an der Ostsee in Schleswig-Holstein auf einem Schützenfest und dort sind wieder Nazis aufmarschiert. Also Nazis, die du vielleicht nicht unbedingt erkennen würdest, also nicht mit Springerstiefeln und Bomberjacke wie früher, aber mit anderen, also ich habe die sofort erkannt und jeder, der sich ein bisschen mit Nazis auskennt, hätte die erkannt. Und keiner sagt was und die sitzen einfach da und trinken Bier und ich bin dazwischen und meine Mutter ruft mich an und sagt, geh da weg. Und ich denke mir so, okay, ich bin jetzt fast 30 und ich kann immer noch nicht hier sein. Ich kann nicht allein zu diesem Edeka da vorne gehen, weil ich Angst habe, dass die beiden Glatzen mich da vorne irgendwie mitnehmen. Ja. So. Und die sind gleichzeitig in Frankfurt und alles ist multikulturell und gut. Aber natürlich, Plot-Twist, sind wir immer noch in Deutschland. Und was passiert? Unweit von Frankfurt in Hanau kommt dann trotzdem jemand und schießt sie ab. Genau. Das heißt, nur weil du ja nicht den Rassismus jeden Tag erlebst oder erfährst oder used to it bist, sag ich mal, dass irgendwie da wirklich Nazis stehen neben einem, so. Das kennen halt voll viele gar nicht so, wie ich das, glaube ich, für mich kenne. Und das ist ja dieses Ding, wenn du in Berlin aufwächst oder so, dann ist es auch immer noch anders wie an anderen Orten. Und ich glaube auch natürlich, wenn du jetzt aufwächst, ist es anders als vor 20 Jahren und vor 30 Jahren, auch sowieso. Und ich glaube auch, dass es alles besser wird, aber dass alles auch immer mit Region und so weiter zu tun hat.
Ja, auf jeden Fall. Ja, und also absolut. Ich habe auch ich nenne das jetzt mal das Privileg, obwohl man das natürlich nicht weiß, nach Hanau und so bin auch ich super verunsichert, noch mal mehr. Aber ich habe eigentlich das Privileg, dass ich eben auch mit den meisten Menschen hier in meinem Umfeld, so mit gutmeinenden Menschen und so zu tun habe, die nicht rassistisch sein wollen und trotzdem reproduzieren natürlich, also erlebe ich natürlich auch viele Rassismen von weißen Menschen, so, die zwar jetzt nicht irgendwie im Sinne von, okay, physischer Gewalt, aber die, wo ich trotzdem auch finde, dass es, weißt du, wie so kleine Nadelstiche, wie Mikroaggressionen halt sind, über die Zeit dich trotzdem ganz schön ermüden lassen kann.
Und deshalb ist ja auch jeder einzelne Schmerz so individuell und ist einfach da für sich. Egal, ob also mein Schmerz ist ja nicht größer, nur weil mir ein Nazi sagt, er bringt mich jetzt um, als dein Schmerz, wo dir dann vielleicht, du weniger hörst vielleicht oder anders, aber am Ende des Tages ist es immer wieder ein Stich, 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 Stich. Diese ganzen Stiche. Mhm. Und nur weil man vielleicht weniger direkte Nazi-Erfahrung gemacht hat oder so, heißt das nicht, dass man weniger den Schmerz fühlt oder so. Also es
Also ich finde schon auch, also voll, also wenn man jetzt irgendwie täglich um sein Leben bangen muss, ist es schon auch nochmal eine andere Situation. Also
auch, aber die haben wir so, ja beide nicht.
Oder also ich will das jetzt gar nicht, ich will jetzt gar nicht so zu tun, als ob diese kleinen Mikroaggressionen sind natürlich nochmal anders als Makroaggressionen. So wollte ich das jetzt nur.
Ja, das stimmt, aber ich will auch sagen, dass die trotzdem wehtun. Und natürlich bin ich auch nicht die, klar bin ich dann irgendwie zwischen Nazis aufgewachsen oder so, aber ich wurde trotzdem nicht angezündet von denen, ne? Ich weiß, dass es jedem irgendwo schlechter geht und schlimmer geht und dass wir es immer noch gut haben hier, im Großen und Ganzen.
Ja.
Aber dass man das trotzdem ernst nehmen sollte, auch wenn irgendwas gut gemeint ist und ach, nicht so schlimm und so weiter, das tut trotzdem weh.
Absolut. Also eine Sache, die mich sehr empowert, und da geht so ein bisschen meine nächste Frage oder das, womit du dich auch ganz jetzt in letzter Zeit ganz aktiv vor Corona auch beschäftigt hast, was mich empowert bei all der Scheiße, die passiert und all den schwierigen Sachen, ist, dass wir irgendwie inzwischen immer mehr Netzwerke haben, dass wir Räume haben zu sprechen, dass wir auch gehört werden, dass wir Verbindungen haben, ne? So wie Gespräche, die wir jetzt führen oder die wir mit Aminata Touré oder wie auch immer, dass wir das haben und uns zusammentun können, Social Media mäßig und so weiter. Das finde ich eine totale Kraft und das finde ich total gut. Und auch du hast ja einen riesen Followerschaft, wie heißt das? Ja, und das hat ja auch eine gewisse Power da drin, ne?
Voll.
Leute hören dir zu und du hast dich in letzter Zeit ganz engagiert eingesetzt bei dieser N-Wort-Geschichte, die da im Parlament, bei diesem scheiß Gesetz, was da rausgekommen ist. Magst du davon nochmal erzählen, weil ich fand es sehr bewundernswert und richtig cool.
Also es war so, dass ein AfD-Politiker hat das N-Wort öfters gesagt, dann wurde dagegen er wurde irgendwie gerügt und dann hat er aber wieder geklagt, weil er findet, das ist Meinungsfreiheit oder Redefreiheit. Wir sind ja in einer Demokratie. Deshalb dürfe er das sagen und letztendlich wurde entschieden, dass er das sagen darf. Kurz vor Weihnachten kam dann diese Meldung, dass der AfD-Politiker das sagen darf. Ich weiß, Afrop hat es geteilt. Ich habe es gesehen und dachte mir so, also damals, da wusste man ja nicht, was 2020 alles noch kommt. Da dachte ich schon, wer will einfach, so was geht ab mit unserer Welt? Und ich dachte so, ey, irgendwann ist doch mal gut. So eine Provokation hat bei mir auf jeden Fall gezogen. Ich fühlte mich provoziert. Ich habe Aminata angerufen und meinte, was kann man jetzt machen? So, weil ich kenne niemanden sonst, doch ich kenne noch andere, die in der Politik sind, aber nicht so wie Aminata. Wir haben gesprochen und gesprochen. Und dann hat mir jemand eine Petition geschickt und dann habe ich diese Petition sofort geteilt. Ich dachte erst, wie eine Petition bringt nichts, keine Ahnung. Aber dann gab es diese Petition, ich habe die geteilt. Und dann gab es sehr schnell sehr viele Stimmen und ich habe versucht, die Charlotte zu erreichen, die Petition gestartet hat. Das hat voll lang gedauert, also einen Tag, also in Internetzeit voll lang.
Ja, in Internetzeit ist das lang.
Ja, und dann haben wir uns aber gefunden und zusammengetan und auch sehr schnell getroffen und überlegt, was wir jetzt machen können. Dann hieß es, diese Petition ist halt über change.org, deshalb nicht bindend. Also haben wir noch ich habe gleichzeitig eine im Bundestag eingereicht, als ich sie auch noch gar nicht kannte. Also ich habe es einfach direkt so dachte, die ist nicht bindend, dann einen im Bundestag. Ja, und Charlotte und ich haben uns dann zusammengetan und gefunden und waren auch sehr froh, dass wir uns hatten und haben dann von da an angefangen, diese Petition zu promoten, Stimmen zu sammeln, haben mit Leuten gesprochen, haben versucht, da irgendwie etwas zu tun, dass das nicht weiter akzeptiert werden muss und dass die Gesellschaft auch merkt, dass es nicht geht. Und letztendlich ist es so, dass wir sehr schnell sehr viele Stimmen bekommen haben und dann aber auch gemerkt haben, dass es so eine Petition zu teilen, es geht ja immer schnell, ne? Aber wenn man tatsächlich online zu offline geht und diesen Aktivismus auf eine neue Ebene packt, ist es auch eine neue Nummer und viele Leute, die dann am Anfang da sind vielleicht dann auch nicht ganz so 100% dabei. Klar, war auch Weihnachten und so weiter. Mhm. Aber Charlotte und ich waren echt, wir waren so on fire. Es war krass. Ja. Und ja, haben dann aber auch, keine Ahnung, ich habe, weiß ich nicht, wie viele Promis angeschrieben und oder also Leute in der Öffentlichkeit, um so Statements zu bekommen und so. Und wir haben so ein tolles Video zusammengeschnitten, alles Mögliche gemacht. Und Charlotte meinte auch irgendwann, sie will eine Demo machen. Wir müssen eine Demo machen. Und da war ich schon direkt so, ich kann das, also ich habe noch nie eine Demo gemacht. Ich war schon auf 1000 Demos, aber ich habe keine organisiert. Ich hatte gar keine Kapazitäten, weil ich total komplett viel zu viel gearbeitet hatte. Und diese ganze Arbeit, die wir eh schon reingesteckt haben und sowieso in Instagram und so ganze Aufklärungsarbeit, Bildungsarbeit und so weiter, die ich quasi kostenlos aus Eigeninteresse nebenher mache, mich ein bisschen, also mir war es alles zu viel. Aber ich wusste, ich muss es, wir müssen es jetzt machen. Obwohl, ich muss eigentlich gar nichts machen, aber für mich ist das selbstverständlich. Und vergesse dann auch manchmal, dass ich auch nicht mehr Energie habe als andere Menschen. Und zum Glück hat Charlotte noch mehr Energie und diese Demo fand tatsächlich wirklich statt. Und zwar eine Woche nach Hanau. Und es war vor Hanau, dass ich gesagt habe, ich habe Angst. Weil ich weiß, dass Nazis dich umbringen. So. Ich weiß das, es passiert. Das wissen wir alle, aber manche vergessen das. Ne? Aber das, für mich ist es echt so, wenn wir eine Demo machen, dann und da, um diese Uhrzeit, ich hatte wirklich Angst. Und Woche drauf war dann Hanau, dafür war für mich dann eh vorbei. Und wie gesagt, Hanau war ganz, ganz schlimm. Mich hat noch nie irgendein öffentliches, politisches, wie auch immer, Ereignis so mitgenommen wie Hanau. Ich saß hier 3 Tage zu Hause in meinem Bett und habe geheult und musste irgendwann aus Berlin fliehen. Ich habe alles abgesagt. Zum Glück konnte ich Sachen absagen. Es war ganz schlimm. Und dann die Demo trotzdem. Charlotte mit noch einer Helferin, da Plakate aufgehangen irgendwie, ja illegal eigentlich, ne, aber nachts da rum und Flyer verteilt und weiß ich nicht alles. Und dann haben wir die Demo gemacht. Und es hieß auch vorher, so willst du reden? Und ich hab gesagt, ich kann nicht. Ich kann da nicht reden, ich komme auf jeden Fall und ich supporte, aber ich kann nicht mal mich da hinstellen und was sagen. Weil ich einfach, also sowieso die ganzen Sachen und dann nach Hanau, ich war einfach zusätzlich zu der ganzen Arbeit, ich konnte nicht mehr. Und dann war aber die Demo und dann standen wir morgens zu dritt da zusammen und der, oh Gott, jetzt habe ich seinen Namen vergessen, der hat auch eine Demo in Köln gemacht. Er hatte ein ganz tolles Gedicht von einer Frau, die nennt sich Black is Excellence auf Instagram und hat gesagt, wir brauchen jemanden, der das Gedicht vorliest, am besten jemand, der spricht sowieso, also der das kann. Und wir standen halt zu dritt und ich war so, ja, also klar, dass ich es dann vorlese, ne, als ob ich Nein sagen würde. Und dann habe ich dann doch noch was quasi gelesen auf der Demo, aber danach war ich auch, also ich für mich war völlig fertig, gesehen. Aber sollte ja auch nicht um mich gehen. Die Demo war voll erfolgreich, es war auch krass empowernd. Also Charlotte und ich waren da, wir haben uns angeguckt, wir haben so geheult, diese ganzen Menschen gesehen. Stell dir mal vor, am ersten Weihnachtstag, wir haben uns ja Weihnachten getroffen, stell dir mal vor, Weihnachten hat uns das jemand gesagt. So krass, es war so krass. Ja. Richtig krass.
Also ich habe die Videos auf Insta gesehen, wir mussten an dem Tag arbeiten. Also ich habe das alles verfolgt von Weitem, weil wir waren auch die ganze Zeit auf Tour. Und ich habe das gesehen, was du vorgelesen hast und mir sind auch voll die Tränen gekommen. Allein schon durch den Bildschirm. Und ich dachte, wie krass die beiden. Also dass ihr das auf die Beine gestellt habt, in dieser Zeit, wo nach Hanau, nach diesem ganzen Krassen, also dass ihr das ist absolut ein Riesenrespekt, echt Hammer.
Danke. Ich war auch dann danach, also Charlotte und ich und auch Lou von Change.org, die uns auch voll geholfen, die haben auch Banner für uns gemacht und viel beworben und so. Und Lou, die bei Change arbeitet, ist auch schwarz zum Beispiel. Wir waren dann so ein Dreier gespannt und haben uns auch immer ständig halt ausgetauscht und so weiter. Wir waren einfach wirklich richtig stolz, es war empowernd und es war gut. Und trotzdem war es natürlich auch wieder so, dass man hätte natürlich mehr Leute da haben können, mehr Media-Coverage haben können und so weiter und so fort. Aber einfach für das, was es war, war es unfassbar krass. Und danach war ich auch so, ich muss da ein bisschen mich auch jetzt, ich muss eine Pause machen. Nicht nur, weil körperlich hatte ich keine Kapazitäten, also am Sonntag. Montag, mein ganzer Körper tat mir weh und dann war es auch so, gab es so Sachen, dann hat mich so ein Neonazi, so ein Bekannter in seiner Story erwähnt und keine Ahnung. Und ich war so, ciao, ich lösche jetzt erstmal Instagram. Und ich war tatsächlich 3 Wochen dann offline, so lang wie noch nie, seit 2012.
Ja, es ist so wichtig, also ich sehe auch auf sich aufzupassen. Also ich erzähle das immer, ich mache es leider auch nicht so gut, also immer besser, aber auch nicht so gut. Ich gehe auch ganz oft viel mehr über meine Kapazitäten. Und interessanterweise kenne ich auch viele schwarze Frauen, vor allen Dingen, die das oft ganz viel machen und ganz Tolles dabei auch rocken. Also sowas, was du jetzt beschrieben hast. Und das ist wirklich, weißt du, das ist also Geschichtsschreibung, schwarze Geschichtsschreibung. Und das ist mega toll und wichtig. Und ich feiere das. Und gleichzeitig hat es aber auch einen Preis.
Voll.
Also einen individuellen Preis.
Ich für mich persönlich bin, seitdem ich, also ich habe ja angefangen, irgendwie mit YouTube-Videos zu machen, auf YouTube-Videos zu machen und habe mich anfangs nicht politisch geäußert. Weil meine Mutter aber auch zum Beispiel gesagt, die war so, die hatte immer Angst. Also es ist ja logisch, dass sie immer Angst hat um mich.
Ja.
Und am Anfang habe ich mich auch gar nicht getraut. Und da war es ganz viel klar, wie pflege ich meine Afrohaare und so. Oder auch mal irgendwas angesprochen, was so Identitätsfragen und so weiter. Aber ich war nie so unterwegs wie jetzt in den letzten 2-3 Jahren. Und seitdem ich mich, oder auch seitdem ich rassistische Strukturen und das Ganze verstehe und ständig mich für irgendwas einsetze, merke ich einfach, dass mich das komplett aussaugt.
Ja.
Also voll. Und zusätzlich die Arbeit dazu. Ich weiß, es gibt voll viele Leute, die arbeiten super viel und die übernehmen sich oder Workaholics, was auch immer. Aber bei mir ist es so, dass mich das echt psychisch und körperlich auf jeden Fall sehr mitnimmt. Und ich kann verstehen, wenn man seine Augen davor verschließt und sagt, ich möchte das nicht machen. Ich finde das, also ich kann das nicht. Ich könnte mir vornehmen, ich mache jetzt keine Aufklärungsarbeit mehr oder so weiter oder ich will das nicht sehen, aber ich kann das nicht. I can't make it unseen und außerdem ist das auch überhaupt nicht in meinem Gemüt. Ich bin von mir aus für Gleichheit. Ich muss, also ich kann gar nicht anders, als für Gleichberechtigung quasi zu kämpfen. Ich kann nicht einfach sagen, ja, ich gehe jetzt...
Ich fühle das total.
Und die Erkenntnis ist ja voll schlimm. Ja. Die Erkenntnis ist voll schlimm, dass ich weiß, ich werde den Rest meines Lebens, muss ich mich aufregen. Und es wird einfach so sein. Andere Leute gibt es, die können das einfach ausblenden. Das ist auch ein bisschen ein Segen, aber wir brauchen ja Leute, die kämpfen und die aufstehen und was sagen, weil sonst geht ja nichts voran.
Ja, total. Und also ja, ich kann dich total nachempfinden. Ich habe halt, ich glaube, was wir tun müssen, so, um dieses Level an Kraft immer wieder auch aufbringen zu können, ist halt immer mehr zu gucken, wie können wir auch für uns sorgen. Also so geht es mir und so geht es mit anderen Frauen, mit denen ich auch spreche, die auch in der Öffentlichkeit sind und auch diesen rechten Bullshit über das Netz ständig abkriegen und dann noch sexistischen Müll, den ja Frauen, also als Frauen immer noch auch noch kriegen und dann noch unsere Tagesjobs und wenn der Job nicht noch Rassismus ist, wie jetzt bei uns, bei mir zum Beispiel, dass wir einfach Netzwerke, Empowerment-Netzwerke, Austausch-Netzwerke brauchen, wo wir auch auf uns aufpassen und wo wir irgendwie Sachen integrieren in unseren Alltag, wo wir wieder ein Stück weit heilen. Weißt du, was ich meine? Also, weil ich habe irgendwie gemerkt, dass ich jetzt so langsam an dem Punkt bin, dass ich weiß, also mental ja, aber körperlich werde ich nicht noch 20 Jahre das so schaffen in diesem Level. Mhm. Weißt du, immer wieder mit weißen Menschen, immer wieder neu, ohne dass ich dabei bitter werde. So.
Ja.
Ich möchte nicht bitter werden. Ja. Ich möchte wütend sein. Ich möchte irgendwie diese Energie nutzen und so weiter. Und auch die wütende Energie. Aber ich will nicht so bitter werden.
Ja.
Und mir zum Beispiel hilft, mich mit Schwestern auszutauschen. Mir hilft, dass ich jetzt inzwischen nur noch mit meinem Mann zusammen die Workshops mache. Also, und ich glaube, dass wir da auch Wege finden müssen, auf uns aufzupassen. So, aber machen wir ja auch. Mit Aminata Touré habe ich auch diese Gespräche, weil ich auch sehe, die ist ja auch so eine Power-Person. Und du auch. Und das, genau, dass auch das Lächeln noch bleibt. Und bei der ganzen Wut, die auch da sein darf. So, also Wut ist ja auch
cool. Also manchmal bin ich wirklich, also manchmal ist es für mich echt so belastend, dass es wirklich zu viel ist und ich es mir dann auch nicht schön reden kann. Also da kann man mal schöne Sachen machen oder so und dann ist man wieder im Balance, aber dann kommt halt wieder das Nächste. Also für mich ist es
ein Marathon, kein Sprint.
Es ist eine Lebensaufgabe. Ich finde es wahnsinnig schwer. Aber für mich ist es auch super empowernd oder sehr bezeichnend einfach, dass mir so viele schreiben und ich merke, dass das irgendwie hilft, dass ich da bin oder was ich mache oder wie auch immer. Und das finde ich krass. Und da denke ich mir so, oh, wenn ich 13, 14 gewesen, es wäre schon cool. Ja. Da gab es ja auch kein Instagram und so. Ne? Natürlich gab es da Leute im Fernsehen und so, aber man hatte halt nicht so Social Media, was man nutzen kann und diesen Austausch und so weiter und diese Communities und so, die gab es aber früher nicht. Und wenn ich jetzt merke, man kann Räume schaffen oder Diskussionen anregen, die dann auch irgendein schwarzes Mädchen oder einen schwarzen Jungen auf irgendeinem Dorf, wo sonst keiner ist, mit denen reden können, die erreicht das. Und das ist so total wertvoll.
Irgendein Kind, weißt du, ein schwarzes Kind, was gerade das N-Wort gehört hat und sich total ohnmächtig fühlt und dann irgendwie von dir hört und Charlotte und was ihr da reißt und macht und so. Ich glaube, dass das einfach einen riesen Empowerment-Effekt hat. Und für mich war das auch mit dem Buch so, dass ich irgendwie dachte, okay, ich kann leider jetzt nicht zurück in meine kleine Tupoka, die mit 5, 6 Jahren so viel, also schlimme Rassismen erlebt hat. Geht nicht. Mhm. Aber ich freue mich, dass jetzt Teenager, junge Leute dieses Buch lesen und vielleicht ihren Eltern geben oder dadurch vielleicht irgendwie einfachere Gespräche haben, weniger Rassismus erleben. Das ist super. weil wir schon bald leider wieder am Ende sind und ich aber unbedingt eine Frage, nämlich auch von, ich sag jetzt mal, Fans von dir, die gehört haben, dass ich mit dir sprechen werde heute für den Podcast und die gesagt haben, Mensch, ich würde auch gern in die Medienbranche gehen, ich würde auch gern Moderatorin werden, ich würde auch gern so einen Weg einschlagen und Aminata inspiriert uns da so wunderbar, so absolut und vielleicht hat sie ein paar gute Tipps, paar Do's, paar Don'ts für uns als schwarze junge Frauen, die einen ähnlichen Weg einschreiten wollen. Vielleicht fällt dir was ein.
Also ich finde es immer voll schwer, wenn Leute fragen mich auch irgendwie, wie ich dies oder jenes geschafft habe oder so. Ich kann das sehr schlecht beantworten und finde es schwer. Ich weiß für mich auf jeden Fall, dass ich immer sehr mutig war und sehr mutig bin und keine Angst hatte, irgendwas zu machen und auch Dinge gemacht habe, die, keine Ahnung, wenn es nicht erlaubt war, dann, also zum Beispiel, wir sollten in der Schule ein Praktikum machen und das durfte man aber nur in seinem Landkreis machen. Ich wollte schon immer Journalistin werden. Ich wollte zu einem Verlag, aber in Hamburg. Also habe ich mich da beworben. Und ich wusste, wenn die mich nehmen fürs Praktikum, wird mein Lehrer ja wohl nicht sagen, es geht dann nicht. Weil Hamburg war nicht so weit weg, es war nur ein anderer Landkreis. Also nicht an die Regeln halten, sondern einfach machen und versuchen. Letztendlich habe ich natürlich dort mein Praktikum machen dürfen, voll toll. Und habe ja letztendlich dann auch Journalismus studiert und das war quasi der Anfang, mein erstes Praktikum dann mit 12 oder was weiß ich. Oder 15, nee, war keine Ahnung. Auf jeden Fall solche Sachen, sich nicht einschränken lassen von irgendwelchen Sachen, aber gleichzeitig auch bitte fleißig sein. Also ich habe sehr, sehr viel gearbeitet und ich war sehr fleißig und ich habe sehr viel investiert, dass ich jetzt irgendwie da bin, wo ich bin. Ich glaube, viele denken auch heutzutage, dass es irgendwie Social Media gibt oder so und dass man sich halt präsentieren kann und dann bekommt man Chancen und so. Kann sein, aber am Ende des Tages sind ganz viele Leute auf jeden Fall die Spitze des Bergs so, aber nicht alles, was da drunten ist. Und bei mir war da sehr viel unten drunter. Deshalb mutig sein und fleißig sein, von nichts kommt nämlich nichts und immer ganz viel machen. Also ich habe ganz, ganz viel gearbeitet und versucht, Leuten zu assistieren und hier was zu lernen und da was zu lernen, neben meinem Studium zum Beispiel und habe super viel, ein super Netzwerk mir von Anfang an aufgebaut, was glaube ich auch sehr wichtig ist. Und ansonsten hat es am Ende des Tages tatsächlich dann wieder was mit Glück zu tun, weil klar, viele Leute wollen irgendwie gewisse Jobs und es gibt nicht so viele davon, aber auch das sollte eigentlich limitieren. Es gibt ja auch Leute, die sagen dann, ja, das brauche ich gar nicht erst machen, weil das wird eh nichts. Das ist auf jeden Fall der falsche Weg, aber wenn man genug Leidenschaft hat, dann denkt man eh nicht so. Deshalb wird es dann schon gehen. Aber ja, ich kann auf jeden Fall auch empfehlen, fleißig, mutig sein, Praktika machen. Macht einfach Praktikum. Heute, früher, als ich mal Praktikum gemacht habe, ne? Also im Studium zum Beispiel, bei der Grazia, dachte ich, ich möchte dort arbeiten. Ich wollte immer Moderedakteurin werden. Also habe ich dann Praktikum gemacht und ich war als allererstes da und ich bin als letztes gegangen und ich habe die Wünsche erfüllt der Redakteure, bevor sie die aussprechen konnte. Ich habe Online-Artikel gemacht zum Beispiel, obwohl ich war keine Online-Praktikantin, aber ich habe gesagt, ey, kann ich auch Online-Artikel schreiben, weil ich fleißig bin, weil ich das lernen möchte, weil die dann sehen, oh, ne, Aminata macht das noch und dies noch. Und dann war es teilweise so, als ich dann hatte ich da tatsächlich da meinen Job und war dann da festangestellt. Da, und dann, keine Ahnung, 2 Jahre, nachdem ich Praktikantin war, saßen da auch schon Praktikanten, die dann irgendwie um 18 Uhr den Stift fallen lassen und sagen, ja, ist ja jetzt Feierabend, ne? Das ist die falsche Einstellung. Für, wenn du ganz viel reißen willst oder weiterkommen willst, weil dafür sind halt zu viele Leute da, die dann vielleicht noch mehr Passion haben.
Ja. Und sag mal, wie gehst du, also letzte Frage dazu, gehst du mit Exotisierung oder so Tokenism in dem Job um? Hast du da einen bestimmten Umgang mit oder ist dir das egal? Oder bist du da ganz offensiv? Wie sind so deine Strategien dazu?
Meine Strategien sind so, dass ich das anspreche und das Problem sichtbar mache. Das habe ich früher nicht gemacht, weil ich das früher aber auch gar nicht verstanden habe und weil ich mich früher gar nicht getraut hätte, obwohl ich ja so mutig bin, haha. Ich bin aber auch nur mutig gewesen wahrscheinlich an bestimmten Momenten. Es gab öfters mal Situationen, wo Dinge gesagt wurden oder gemacht wurden, die absolut nicht okay waren, aber ich habe nichts gesagt, weil ich mich nicht getraut habe.
Ja.
Und weil ich es nicht wollte und weil ich wusste, das ist einfach, es war nicht der Moment.
Ja.
Es war einfach keine Ahnung. Und jetzt ist es aber so, dass ich verstanden habe, der Moment ist eh nie da und man muss sich das trauen. Und es kann auch sein, dass man es dann sich mit irgendjemandem vergrault oder so, aber wenn die korrekt sind, die Leute dann nicht, die werden es dann verstehen. Deshalb spreche ich es jetzt direkt an. Und jetzt ist es auch so, ich hatte letztes Jahr zum Beispiel so einen Fall mit einem Fernsehsender, und da sollte ich eine Sendung machen. Und als sie mich gebucht haben die, also die dachten halt, ich habe einen Afro immer, ne? Oder die haben mich gebucht, als sie Bilder von mir mit dem Afro gesehen haben oder was auch immer. Jedenfalls habe ich eine Woche vor der Sendung Braids gemacht. Und also Box Braids. Man kennt es ja auch als Rasterzöpfe, aber das wollen wir ja nicht sagen. Aber damit man weiß, was ich meine.
Ja, 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 klar, ich kenne Box Braids, ja.
Und dann kam auf einmal ein Tag vor Aufzeichnung ein Anruf von meinem Management, von meinem Alten damals noch. Und es hieß, der Produzent hat jetzt meine Haare gesehen und er hat explizit gesagt, Dreadlocks sind in dem XY-Sender um 2015 nicht erlaubt.
Nein.
Ne? Er sagte Dreadlocks.
Okay.
Und damals wäre es so gewesen, dass ich wahrscheinlich, also damals hätte ich wahrscheinlich gesagt, krass, voll die krasse Opportunity, der Sender, die Uhrzeit, bla bla bla, dann mache ich sie halt raus. Das hätte ich halt, weil er hat gesagt, geht es, dass sie die noch rausmacht, weil wir haben sie ja anders gebucht. Aber jetzt bin ich an einem anderen Punkt in meinem Leben, also habe ich natürlich angerufen und dem Chef selber erklärt, warum sein Verhalten nicht okay ist und habe ihm das genauestens erklärt. Und letztendlich war es dann so, dass die, glaube ich, auch Angst hatten, weil ich halt, könnte halt einen Rassismusskandal daraus machen, so auf die Ebene. Ja, das hätte ich halt als Praktikant bei der Grazia nicht machen können.
Ja.
Deshalb hatte man damals, also man sieht mich halt jetzt anders, deshalb sehe ich mich auch selber anders, wenn ich was anspreche zum Beispiel. Und es ist nicht nur deshalb für mich selbstverständlich, was zu sagen, aber jetzt ist es so, ich hätte auf diese Sendung verzichtet, um das nicht zu tun. Und das sind natürlich Sachen, das ist nicht einfach. Also du für mich jetzt, für mich ist es jetzt einfach, weil ich, für mich ist das viel wichtiger als irgendein Sender oder irgendein Karriere-Dings oder so. Das bin nämlich ich, das ist meine Identität und das, wofür ich kämpfe. Da brauche ich nicht da einknicken. Aber da muss man natürlich, es erfordert schon Kraft auf jeden Fall und auch irgendwie, wenn du dir selber sagst, okay, du verzichtest jetzt auf einen Job, und ne, deshalb, und niemals jemand wird davon auch erfahren.
Ja.
So, du machst es dann einfach nur für dich und für deine Ehrlichkeit. Das erfordert Ehrlichkeit eigentlich zu dir selbst und so weiter. Deshalb ist es sowas, was man, glaube ich, dann von sich aus lernt und merkt.
Ja, und auch die Möglichkeit, das zu tun. Also so wie du ja schon beschrieben hast, dass du irgendwie als Praktikantin bei Grazia oder so, wo du alles mitnehmen möchtest und musst und auch darauf angewiesen bist, auf bestimmte Jobs und so weiter und vielleicht auch finanziell Menschen darauf angewiesen sind, dann ist es natürlich was anderes, dann Dinge zu sagen oder nicht.
Ja, voll, aber selbst jetzt, wenn ich Geld verdiene, bin ich ja angewiesen auf diesen tollen Sender und diese tolle Sendezeit, bin ich auch darauf angewiesen. Also ja. Das ist für mich ja schon ein Ding. Aber long story short, am Ende des Tages habe ich es gemacht. Ich habe gesagt, ich komme morgen so hin mit den Braids oder gar nicht.
Und es hat geklappt. Also die haben den Job dann nicht abgesagt.
Nee, die haben nicht abgesagt. Da haben sich auch alle da tausendmal entschuldigt, nachdem ich da die Predigt da gehalten habe und erklärt habe, warum das auch keine Dreadlocks sind und sowieso, warum das, selbst wenn es Dreadlocks wären und so weiter und hin und her. Ich habe es alles erklärt und ich glaube, heutzutage ist die Situation ja auch anders als vor 5 Jahren zum Beispiel, wo es doch keine MeToo-Debatte gab, wo es noch nicht so eine Rassismus-Debatte gab wie jetzt. Absolut. Die Leute wissen jetzt, wenn sie sexistisch, rassistisch oder sonst was sind, werden sie outgecallt. Die können sich nicht mal alles leisten wie vor 10 Jahren. Manchmal, wenn man sich Fernsehproduktionen oder sonst was anguckt, die vor 20 Jahren passiert sind, Alter, das würde heute nicht mehr funktionieren. Und das wissen die. Die wissen das. Die, oft versuchen die Leute dann ja, also die vergessen es dann ja auch, irgendwelche Artikel in irgendwelchen Modemagazinen oder sonst was. Die vergessen das mal gern, aber dann klopft das Internet an der Tür und dann sind die nämlich hier, Arsch geht aufs Grundeis und dann, danach wissen die, okay, wir bekommen Shitstorms und sonst was, denn die Leute, die früher immer nicht da waren oder die sie nicht gehört haben, die kriegen sie jetzt zu hören.
Ja. Ja, jetzt kann man auch übers Internet einfach auch gut eine Öffentlichkeit herstellen für solche Situationen. Voll. Ja, das ist mega.
Und deshalb ist es auch so ein Empowerment. Jetzt was, wenn man was, jetzt ist auf jeden Fall die Zeit, was zu sagen. Und auch wenn man ein Praktikant ist oder so, man muss ja auch nur wissen, wie. Selbst wenn du dann deiner Chefin sagst, du, das hat mich gerade total verletzt, das ist okay. Ich finde es okay zu sagen, es hat mich gerade verletzt, weil. Aber nicht, nicht sagen, du bist ein Rassist, bla bla bla.
Fast, ja, so. Auf jeden Fall.
Aber wenn man einfach Leuten sagt, das hat mich total verletzt, dann das hat total, das macht total viel mit den Leuten. Ich hatte auch vorletztes Jahr war so eine Situation, ich hatte so ein Panel-Talk und Cherno Jobatai, eigentlich auch der erste schwarze Moderator, so, ne?
Stimmt.
Jedenfalls hat dann die Frau, die das Ganze organisiert hat, irgendwie hin und her, bla bla bla, meinte dann kurz, bevor wir rausgegangen sind, wir waren zu dritt, das waren auch so 2 ganz große YouTuber mit Millionen Followern, meinte sie, ja, nicht wundern, der Cherno wird euch dann anmoderieren. Nicht, dass ihr da denkt, oh, ich habe Angst vor dem schwarzen Mann oder irgendwie sowas. Oh, nur, dass ihr wisst, wer das war.
Okay.
Ich innerlich vollkommen ausgerastet, habe aber nichts gesagt, weil ich dachte, gleich ist der Talk. Und egal. Und am nächsten Tag, ich weiß doch genau, ich bin am nächsten Tag nach Hause gefahren und habe gerade Gegen den Hass gelesen von Caroline Emke. Ich liebe dieses Buch.
Ja, ich
und
auch.
Und genau dann gab es diesen Abschnitt zum Thema der böse schwarze Mann. Ich habe das gelesen, so angefangen zu heulen schon wieder und dachte, ich rufe jetzt sofort diese Frau an und sage ihr, dass sie das nie wieder sagen soll. Weil ich hätte es ihr gestern schon sagen sollen, ich habe es aber nicht gemacht, weil es ist einem ja immer so unangenehm. Ja, ist mir immer noch unangenehm, was zu sagen. Immer noch.
Ja, natürlich, ja.
Und sie sich entschuldigt, bla bla bla. Sie meinte das ja, weil er mal einen schwarzen Anzug trägt. Oh Gott. Genau. Und letztendlich fühlt man sich immer besser. Und ich könnte noch, keine Ahnung, 20 Minuten weiter von solchen Situationen erzählen. Jedes Mal am Anfang fühlt es sich unangenehm an. Man will es nicht tun. Man selber ist ja das Problem. Nicht mal, dass man denkt, man ist das Problem. Man weiß ja, was das Problem ist. Aber es ist ja einfach unangenehm. Mhm. Aber das Gefühl danach ist richtig gut. Also macht es einfach immer ansprechen, sicher sein und deshalb ist ja auch der Austausch untereinander so wichtig, weil ich glaube, wenn man miteinander spricht, dann sind wir bestärkt und wissen, ja, das ist der richtige Weg. Nicht runterschlucken und weitergehen, weil das wird einen noch in 5 Wochen ärgern, dass man nichts gesagt hat dann.
Ja, Kopfkino, hallo, wem sagst du das? Ja. Voll. Da bin ich auch schon bei der letzten Frage und vielleicht ist es auch schon das, was du jetzt gerade gesagt hast, weil meine letzte Frage in The Podcast ist immer, wenn du jetzt an die vielen anderen schwarzen Frauen, jungen schwarzen Frauen, älteren schwarzen Frauen denkst, die jetzt zuhören in diesem Moment, überall in Deutschland und der Podcast wird ja auch außerhalb von Deutschland gehört und so, was würdest du denen mitgeben wollen? Was würdest du denen sagen wollen? Hast du da noch was hinzuzufügen?
Ich würde denen sagen wollen, dass sie, wenn sie es noch nicht getan haben, sich irgendwann in ihrem Leben Zeit nehmen sollen, ihre natürlichen Haare kennenzulernen. Mhm. Dass es ein ganz wichtiger und großer Teil des Prozesses ist, und dass sie es nicht bereuen werden. Dass sie am Anfang denken, sie wollen es nicht oder sie können es nicht oder es geht nicht oder sie werden nicht diese oder jene Struktur haben. Seid geduldig und tut es. Und gerade jetzt, während dieser Isolation vielleicht, könnte man sich mal Zeit nehmen und sich wirklich mit seinen Haaren auseinandersetzen und die kennenlernen. Mhm. Das würde ich richtig toll finden. Und ansonsten natürlich hoffe ich, dass sich alle lieben und erkennen, dass eigentlich schwarze Frauen das Höchste vom Ganzen sind.
Dankeschön. So ein schönes Schlusswort. Lieben Dank, liebe Aminata.
Danke dir.
Ja, wir sind am Ende. Ich bin voller Respekt für deine Arbeit, für deinen Kampf, für deinen Struggle, für deine Energien. Ich bin so froh, dass es dich gibt und dass du so viele Menschen empowerst und stärkst. Und ich wünsche mir für dich, dass du auch, also dass du immer aus dieser Kraft auch schöpfen kannst. Und auch Inseln der Ruhe findest zwischendrin.
Ja.
Und ich freue mich auf viele weitere schöne Gespräche mit dir und Events und was auch immer uns nach dieser Krise, die hoffentlich bald vorbei ist, uns noch erwartet. The struggle continues. Danke, dass du dir Zeit genommen hast.
Danke heute. Dir sehr.
Ja. Und liebe Zuhörerinnen, vielen Dank auch an euch. Wie immer könnt ihr Fragen schicken. Wie immer könnt ihr, ja, also folgt Aminata auf Instagram, wenn ihr es noch nicht tut. Ihr werdet es nicht bereuen. auch euch wünsche ich alles Gute da draußen. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis demnächst hier bei Tu Podcast. Tu Podcast.
Der Podcast von Tupoka Oget. Gespräche unter Schwestern.